Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen. Diese Woche haben wir Parashat Va'et Hanan, eigentlich eine sehr, sehr reiche Parashat. Man kann unzählig viele Themen darin finden. Interessant war, ich musste mich zurückhalten, als ich diesen Shiur vorbereitet habe, um nicht nochmals und nochmals und nochmals das Thema zu ändern. Aber es gibt echt viele, viele tolle Themen, man weiß nicht, wo zu enden. Sefer Dvarim ist ja als Mishneh Torah bekannt. Mishneh Torah wird auf verschiedene Art und Weisen übersetzt, aber häufig sagt man sehr ungenau, das ist eine Wiederholung der Torah. Was man damit meint, ist, es gibt gewisse Themen, die wieder aufgegriffen werden. Insbesondere am Anfang von Sefer Dvarim, aber nicht nur. Ich gehe mal einige der Themen, die wieder aufgegriffen werden. Erstens, im Abschnitt Dvarim haben wir die jüdische Geschichte der letzten 40 Jahre kurz wieder aufgegriffen. Nicht die gesamte Geschichte, aber wir haben Themen wie Yetziat Mitzrayim, Offenbarung am Berg Sinai, Egel, Meraglim, also die Dionen oder Kundgeber eher, ja, sind alles Themen, die dann wieder aufgegriffen werden. Insbesondere, dass das Volk widerspenstig war, immer wieder widerspenstig. Das ist ein Thema, das in Dvarim sehr deutlich nach vorne kommt. Die Kriege vom Ende von Sefer Bamidbar sind dort. Sie spielen vermutlich diese Rolle, Menschen Mut zu geben, weil sie zurechtgewiesen werden und sagt Moschee, aber glaub nicht, dass es so schlimm ist. Schließlich haben wir diesen riesigen Erfolg gehabt. Und das wird dann sehr, sehr deutlich ausgelegt. Und dann, und Moschee sagt, kündigt an, er wird sprechen von HaTorah VaMitzvah. Wir haben hier am Anfang des vierten Kapitels noch letzte, ja, ganz am Ende der Parasha. Vata Israel und jetzt Israel, Shmai, Lachukim, El Mishpatim, höre die Satzungen und Gesetze und Verordnungen, die ich euch lehre zu tun, damit ihr lebt und ihr kommen wird in das Land. Also Moshe nützt die Geschichte, die er gerade erzählt hat, und mit dem Wissen, dass sie gerne nicht länger in der Wüste bleiben wollen, als Motivation sagen, ihr wollt dorthin kommen, ihr müsst euch an Torah halten. Ihr sollt nicht hinzufügen, zu was da ist. Auch nicht wegnehmen davon. Und dann sagt er, und das ist auf diesen Punkt, den ich mich gestützt habe, als ich gesagt habe, der Grund, dass diese Geschichte erzählt wird, ist zum Teil, um Menschen Mut zu geben, sagen, ihr habt ja gesehen, dass Gott trotz all eurer Fehler sich eure erbarmt hat und euch gesegnet hat. Enechem, dritter Vers des vierten Kapitels. Enechem aroot, eure Augen haben gesehen. Etash rasa Hashem bevalpo, was der Ewige in Balpoor getan hat. Kichol isha shalach achre Balpoor, ish midu Hashem elokechem kirbecha. Da sagt Moshe im Gegenteil. Ja? Also an einer Seite sagt er, es ist so großartig. Und an der sagt er, hier schaut mal, ihr sind aber die unter euch, die bei Balpoor mit den Töchtern Midian sich haben irreführen lassen, die wurden ja bestraft. Aber ihr, Vatemat Vekim, ihr, die heften Bashem Elokechem an den Ewigen, ja, ihr hängt an Gott, euer Gott der Mächtige, Chaim Gulchem Ayom, ihr lebt. Ja? Also in der Tatsache, dass ihr lebt, seht ihr, was da ist. Und dann erzählt Moshe noch von weiteren Dingen hier, die geschehen sind. Also das alles. Hier sind wir beim Ende von Dvarim, Anfang Va'et Hanan, gerade dort, wo wir lasen, als Moshe Rabbeinu sah, erzählt vom großen Erfolg gegen Sichon und Og, dann sagt er, und er hat den Joshua dann beauftragt, nach ihm zu gehen, er erzählt von der Geschichte mit den 2,5 Stämme, die jenseits des Jordanflusses bleiben. Und dann, als er das gesehen hat, das ist Ende von Parashat Dvarim, Anfang von Va'et Hanan, dann sagt er, und in diesem Moment, ich habe gesehen, was für ein Erfolg es gab, Va'et Hanan el Hashem Va'et Ahil Emor, und ich bat zu Gott an diesem Moment und sagte, Hashem Elohim, Herr, Gott ewiger Gott Allmächtige, du hast mir schon so viel gezeigt, ich möchte jetzt das Heilige Land sehen. Das ist Anfang von Va'et Hanan. Also Parashat Dvarim, sehr, sehr viele Themen werden aufgegriffen, die uns bereits bekannt sind, insbesondere, also ausschließlich von den Chumashim, Shemot und hauptsächlich Bamidbar. Dann kommen wir zu weiteren an und es wird noch vertieft. Wie wird es vertieft? Es wird vertieft, weil wir jetzt, bisher gab es Geschichten und jetzt gehen wir von Geschichten über auf Mitzvot. Ich hatte gerade angefangen vom Abschnitt Vaitrenan zu lesen, wo wir dann gesagt haben, ihr, die heftet an den ewigen, euer Gott, der Mächtige, ihr lebt alle heute. Ich habe euch Satzungen und Rechtssprache, Gesetze, Verordnungen und Gesetze gelehrt, die der ewige, mein Gott, der Mächtige, mich beauftragt hat. Also ich habe euch das gelehrt. Und dann heißt es im sechsten Vers des vierten Kapitels, Ushmartem, ihr wird hüten, Vasitem und auch umsetzen, Kihi Chochmatem, Vinatem, das ist eure Weisheiten, euer Verstand, Le Eneha Amim, vor den Augen der Völker, die hören werden von all diesen Gesetzen, werden sagen, was für ein vernünftiges Volk ist dieses Großvolk. Das ist jetzt die Einführung für, was wir in den nächsten paar Parshiot aufgreifen, nämlich Mitzvot. Bisher waren es Geschichten. Jetzt greifen wir Mitzvot auf. Und was sind denn die ersten Mitzvot, insbesondere, die wir erwähnen werden? Wir erzählen von der Offenbarung am Berg Sinai. Und ich habe schon mal in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass Rabbi Sadia Gaon ein Gedicht geschrieben hat, das heißt Azharot von Rabbi Sadia Gaon, indem er auf dichterische Art und Weise seine Überzeugung unterstützt, dass die zehn Gebote nicht zehn Gebote sind, sondern zehn Kategorien und in denen sind alle 613 Mitzvot unterzubringen. Ja? Das heißt, wenn die Torah im Zehnwort uns beauftragt, den Schabbat zu halten, dann meint die Torah damit Schabbat, aber auch alle Feiertage und alles drauf und dran. So auf Sadia Gaon. Das heißt, eigentlich könnte ich von allem sprechen, dass nur irgendetwas mit Halacha zu tun hat und es würde in diese Parascha passen. Ja. Ich kann tun, was ich will und behaupten, es passt in der Parascha. Ein tolles Lächeln von euch. Gut, aber jetzt möchte ich einen besonderen Aspekt zeigen, nämlich wie wir werden, weil ich alles, das von der Torah kommt, in dieser Parascha passen kann, möchte ich mal zeigen, wie etwas, das möglicherweise nicht von der Torah ist, auch in der Parascha passt. Und ich bedanke mich bei Rav Asher Weiss für eigentlich die Idee. Also ich mache mal einen Screenshare. Wir fangen mit einer Geschichte an. Das ist aus dem Talmud Brachot, Lamed Bet Amud Bet, 32b. Tanur Rabbanan, die Rabbiner haben gelehrt, Maaseh b'chassid echad, eine Geschichte mit einem frommen, Shaya mitpanel baderech, war auf dem Weg und er bat sein Gebet, Ba Hegemon echad, dann kam ein Hegemon, also ein damit meint man ein Offizier, jemand, ein bewaffneter Offizier. Natanor Shalmar hat ihn gegrüßt, ein Adliger, eine hochplatzierte Person. Veloach Zirlo Shalmar hat ihn nicht erwidert. Himtino Achesim Filato, weil mitten in seines Gebetes hat er nicht geantwortet. Dann hat der Offizier gewartet, bis dieser Jude sein Gebet vollendet hat. Nach Achesim Filato, nachdem er sein Gebet vollendet hat, Amalo hat ihm gesagt, Reika, du Lehrertyp. והלא כתוב בתורתכם, אינו בתורה שתית, אך רק ישמר לך ושמור נפשך. Es ist geschrieben, hüte dich, hüte deine Seele. וכתיב, es ist geschrieben, ונשמרתם מאוד לנפשותכם. Hütet eure Seele besonders. כשנתתי לך שלום, למה לא החזרת לי שלום? Warum hast du mich, meinen Gruß nicht erwidert? אם הייתי חותך חושך בסייף, wenn ich deinen Kopf mit meinem Schwert abhacke. Mir ja to wert im dam Hamidi. Wer hätte mich dafür verklagt? Amarlo hat ihm gesagt, Hamtenli atche afayes chabidvarim. Warte, ich werde dich beruhigen. Amarlo hat ihm gesagt, Ilu aita omed lifne melech basavadam. Wenn du vor dem König stundest. Uwacha vercha, und es kommt dann ein Freund von dir, und Natalia Hashem, er grüßt dich. Aita machzirlo, hättest du geantwortet, dein Gespräch mit deiner Audienz mit dem König unterbrochen, aber du hast gesagt, Lav, nein. Wie immer jeder Machsirlo. Und was wäre geschehen, wenn du inmitten deiner Audienz mit dem König das unterbrichst, eine Runde, ja, wie geht's dir auch, komm hier, ja, und 10 Minuten plaudern und dann zurück zum König. Ah ja, machen wir weiter, wo wir waren. Ma, hayu simcha, was hätte man dir getan? Amalo hat er erwidert, hayu chotchim et roshi beseft, dann hätte man mich hingerichtet. Amalo hat ihm gesagt, valo dvarim kal vachomer, das ist doch umso mehr der Fall. Und ma ata, schau mal bei dir. Shaita omed lifne melech basavadam, wärest du vor einem menschlichen, fleischlichen König gestanden? Shayom kan, der heute da ist, und machar bakever, morgen ist er schon im Grab. Kach, sagst du, dann darf man nicht unterbrechen während einer Audienz. Ani, ich, Shaiti omed lifne melech malchem lachim, ich war vor dem König, der König aller Könige. Akadosh Baruch Hu, der Heilige, gepriesen sei er. Shu chai vechayam, der lebendig und ewig existiert ist. La'adulon malamim, für immer und ewig. Al-Achat kamava kamar, umso mehr. Das ist die Gemara, miyad nitbaez oto edmon, er hat das akzeptiert. Und der Frommer konnte in Ruhe zurück nach Hause. Das ist die Geschichte. Brachot 32b, 33a, Lamed Bet Amud Bet, Lamed Gimel Amud Alef. Aus dieser Gemara lernen wir, und das ist auch in der Halacha festgelegt, und ich werde eine der Stellen dazu zeigen, steht halachisch fest, dass man sich nicht gefährden darf. Ich habe auch versucht, im Internet einige der tollen Artikel zu finden, die vor 20 Jahren sehr populär waren bezüglich Bungee-Jumping. Ob man halachisch Bungee-Jumpen darf. Eine Frage ist, ob das sich gefährden heißt oder nicht. Aber mittlerweile scheint Bungee-Jumping schon so eingebürgert zu sein, für die, die es mögen. Und es gibt mittlerweile schon eine relativ gute Kontrolle für diesen Dingen, dass man nicht mehr darüber schreibt und wie das Internet funktioniert ist, was alt ist, verschwindet schon ein bisschen. Nur wenn es verleumderisch ist, bleibt es für immer und ewig. Aber wenn es interessant ist, dann verschwindet es. Das ist ein bisschen mit dem Internet. Wie Murphy's Law, ja, wenn man etwas braucht, das ist genau dann, dass es nicht zu finden ist. Jedenfalls, auf diese Gemara stützend wissen wir, dass es verboten ist, sich unnötigerweise zu gefährden. Es gibt eine Menge Ausnahmen dazu. Zum Beispiel sagt die Gemara im Traktat Bava Metzia, das ist Bava Metzia, glaube ich. Zum Beispiel, wenn jemand auf einen Baum klettert, der herrenlos ist, der Baum gehört keinem, er ist im Wald. Und jemand klettert auf den Baum, um das Obst herabzuschütteln. Das Obst gehört ihm ja technischerweise noch nicht. Das Obst fällt nach unten, er hat ein Netz aufgestellt. Es fällt auf dem Netz, dieser Netz ist am Boden. Vielleicht hat er gar kein Netz, es fällt am Boden, er will es mit der Hand aufpicken. Und das heißt, eigentlich technischerweise gehört ihm das Obst noch nicht. Rein technisch, von einem Torah-Niveau, wenn jemand dann kommt und nimmt dieses Obst, hat er etwas Herrenloses genommen. Der arme Typ, der raufgekrochen ist, ist dann, ja, hat umsonst gearbeitet. Und nicht umsonst, hat für einen anderen gearbeitet, aber selbst bleibt er hungrig. Unsere Weisen kamen dann und verordneten, dass dieses Obst wie das Eigentum des Typen, der oben auf dem Baum ist, betrachtet wird. Man nennt das die Salacha Ani Hamenakef Berosh HaZait. Der arme Mann, der oben auf dem Olivenbaum steht und drauf klopft, damit die Oliven nach unten fallen. Und das ist übrigens die normale Art, um Oliven zu ernten. Manchmal sieht man im Fernsehen Berichte von ahnungslosen Journalisten, die gibt es immer wieder, die behaupten, böse Siedler würden Olivenbäume in Jehuda und Shomron, also was sie dann Westjordanland nennen, würden diese zerstören, wenn man sieht, wie sie mit Stöcke auf Bäume klopfen. Eigentlich ist es die ganz normale Art und Weise, um diese Oliven zu ernten. Obwohl man mittlerweile vielerorts das mit einer Maschine tut. Ich habe das schon gesehen. Das habe ich hier in Deutschland gesehen. Eine besondere Maschine kommt, erfasst den Baum und schüttelt ihn. Und alles, was da kommt. Das ist sehr, sehr interessant. Es geht viel schneller als mit der Hand. Aber wenn jemand nur zwei Olivenbäume hat, dann kann man das noch immer mit der Hand machen. Jedenfalls, was hier wichtig ist, ist, warum haben die Chachamim das verordnet? Natürlich der arme Mann, es ist typischerweise ein armer Mann, der im Wald Obst sucht. Der arme Mann gefährdet sich. Und es gibt hier keine Einwände, dass er sich gefährdet, indem er auf den Baum klettert. Weil es irgendwie normal ist, gewisse Gefahren in Kauf zu nehmen, damit man sich ernähren kann. Ja? Also es gibt schon eine Hierarchie in der Halacha. Um sein Brot zu verdienen, darf man sich schon mehr gefährden als sonst. Selbstverständlich darf und muss man sich gefährden, wenn es eine Kriegssituation gibt, damit man eine Landesverteidigung haben kann. Es ist erlaubt, unter Umständen sich zu gefährden, um andere Menschen zu retten. Ja? Also es ist nicht binär. Es ist nicht so, es ist immer verboten, sich zu gefährden. Nein, es gibt Zeiten, wann es erlaubt ist, sich zu gefährden. Aber generell ist es nicht erlaubt, sich zu gefährden. Nur es gibt ein ganz, ganz kleines Problem in dieser Sache. Finden wir das nicht komisch? Wer ist der große Rabbiner, der große Lehrer aus dem Talmud, der diese Lehre lehrt? Rabbi? Rabbi Hegmon. Nein, nicht Rabbi. Ich meine ein römischer Soldat. Und wenn ein römischer Soldat eine Halacha lehrt, das ist schon ein bisschen komisch, dass es noch Halacha ist. Und interessanterweise ist eine von diesen zwei Versen hier, eine von den zwei ist in der Parasha dieser Woche. Bumm, hier. Ja, also schauen wir mal, was das bedeutet. Wir fangen hier an. Vaydaber Hashem Alechem, und der Ewige sprach zu euch mit Tocha Esh, ja, aus dem Feuer. Kol Dvarim Atem Kushomim, ihr hört eine Stimme. Utmuna Enchem Roim, ihr seht aber kein Bild. Zulatikol, nur eine Stimme. Vayged Lachem Et Brito, und er verkündigte euch seinen Bund. Asher Tzivayetchem, den er euch zu halten befohlen hat. Lasot, ja. Aseret Advarim, die 10 Worte, weil ich dewehe mal schnell und hot auf einem und schrieb sie auf 2 Steintafeln. Woti Zivah Hashem und mich befahl der Ewige bei Etai an jener Zeit, lelamedetchem, chukim und shpatim, euch zu lehren, Verordnungen und Gesetze. Lasotchem, otam ba'aretz, ashratem odrim shama, dass ihr diese erfüllen sollt, dort wo ihr hinkommt. So, das Ziel ist, das Ziel der Aseret HaDibrot ist dann, dass die gesamte Tora gelehrt wird und dass wir nach Israel gehen und dort die Tora erfüllen. Und dann heißt es so, wenn ich Shmartem oder Nafshatechem, ihr sollt eure Seelen sehr, sehr hüten, bewahren. Was heißt das? Kilo reitem kol tmuna, denn ihr habt kein Bild gesehen, biyom dibere Shem Alechem, als der Ewige euch angesprochen hat, Bechorev, am Berge Chorev, mitoch Esch vom Feuer. Was, wozu muss man sich hüten? Pentaschitun, dass ihr nicht verderblich handelt. Vasitem lachem pesel, und ihr macht euch eine Statue, ein gemeißeltes Bild. Utmunat kol semel, und ein Bild von irgendwelchem Ding. Tavnit zachar und tekeva, die Form eines männlichen oder eines weiblichen. Tavnit kol beema, die Form eines Tieres, das auf Erden ist. Tavnit kol zippor, kanaf, ein Bild eines Vogel, das im Himmel fliegt. Tavnit kol romes ba'adama, oder ein Bild von allem, das auf Erden kriecht. Tavnit kol dagash ba'bayim tachat la'aretz, oder Bilder von Meerestieren, die im Wasser, ja, niedriger als die Erde sind. Ufendi seine Hashamaima, oder du erhebst deine Augen, gehen Himmel, bereitet der Shemesh wird erreicht, du wirst sehen die Sonne und den Mond, wird der Kochavim und die Sterne, Kolze Vashamaim, alles, das ganze Heer des Himmels, wenn die Dachta, und du wirst dich verführen lassen, wie Stachavitalem, du wirst dich bücken vor ihnen, Vavadatam, und sie dienen, Asher Chalak Hashem Elokecha, Otam Lechol Amim. Der Ewige hat das für alle anderen Völker überlassen, aber nicht für dich. Ja, das heißt, wir wurden extra verwarnt, keine Götzen zu dienen. Und deshalb heißt es hier oben, V'nishmartem me'od l'nafshotechem, ihr sollt eure Seele wohl hüten. Also das Problem ist, dass V'nishmartem me'od l'nafshotechem in diesem Kontext nichts mit dem Schutz vor gefährlichen Situationen zu tun hat. Es handelt hier von Götzendienst. Wir sollen unsere Seele hüten, nicht dazu zu kommen, zu glauben, dass diese Stimme, die wir vom Berg Sinai gehört haben, dass diese einen Körper haben muss oder körperlich repräsentiert werden soll. Das sollen wir wohl nicht glauben. Das heißt so, wir haben hier einen römischen Offizier, der eine Stelle in der Tora ausgelegt hat, selbst. Und dieser römische Offizier, der eine Stelle in der Tora ausgelegt hat, hat das gegen den Sinn des Verses ausgelegt. Der Vers hat eine halachische Bedeutung. Ja? Und naja, und wie stützen wir darauf eine Halacha? Das ist so ein bisschen die Frage. Kann es sein, dass wir eine wichtige Halacha von einem römischen Offizier lernen? Und kann das sein, dass wir so eine Halacha lernen, wenn sie gegen den Sinn der Parascha geht? Die große Frage von heute. Zwei separate Fragen eigentlich. Es ist wichtig, sie zu trennen. Aber zwei Fragen. Also wie können wir damit umgehen? Hat jemand einen Vorschlag, wie man damit umgehen kann?
Eine Idee. Ja. Wer ist weise, der von jedem lernt?
Okay. Ja.
Man kann in der Not auch sogar von einem römischen Offizier was lernen.
Okay. Aber dann bleiben wir dennoch mit der zweiten Frage.
Ja.
Wir bleiben mit der zweiten Frage, dass ich gezeigt habe, dass eigentlich das gegen den Sinn des Verses ist. Tatsächlich ist einer der Kommentare, leider habe ich nicht...
Ich würde auch noch ins Bild hineinnehmen, dass es ja eine Antwort gibt. Die Antwort kann ja das, was der römische Offizier gesagt hat, auch modifizieren oder in eine gewisse Richtung bringen.
Eine Antwort auf was?
Na, der Hasid sagt ihm ja, ich bin vor dem König gestanden.
Ja, ja, sicher.
Das ist ja nicht das letzte Wort, was der römische Hegemon...
Stimmt. Bezüglich Ilchot Fila, das wäre auch eine Möglichkeit, dass wir das jetzt im Shiur besprechen, bezüglich Ilchot Fila, gibt es dann, und das wird in der Gemara dort thematisiert, und das kommt dann in der Halacha an, gibt es diese Frage, wann man sein Gebet unterbrechen darf oder nicht darf. Und eigentlich sagt die Gemara, es kommt darauf an, was machbar ist. Wenn es machbar ist, dann soll man nicht unterbrechen. Es gibt Zeiten, wo es nicht machbar ist, dann darf man unterbrechen. Ja, was machbar und nicht machbar heißt, ist auch eine halachische Diskussion, aber es gibt uns ein bisschen Richtung. Also das ist sicher ein Blickwinkel. Aber was ich glaube ist, wir müssen uns hier damit auseinandersetzen, wie es dann möglich ist, darauf diese Lehre zu stützen, beziehungsweise müssen wir die Frage stellen, worauf er sich stützt. Interessant ist Maharsha, ja, Maharsha ist ein wichtiger Kommentar zum Talmud insbesondere, hat Maharsha zwei Kommentare geschrieben, die ineinander integriert sind, Chidushe Agadot und Chidushe Halachot. Das heißt, er hat jeden Abschnitt im Talmud so kurz bewertet, ist das jetzt ein halachischer oder ein agadischer Abschnitt? Und manchmal ist es beide. Und wo es um halachische Diskussionen gibt, hat er in einem Kommentar was geschrieben. Und wo es um agadische, das heißt, der Zugang ist ja ein anderer. Deshalb dort, wo es Geschichten sind oder Legenden oder Drashot, Auslegungen, moralische Lehren und so weiter, dann hat er das in Chidush Agadot gelehrt. Und wo es mehr technisch, halachisch, talmudisch ist, in einem anderen Kommentar. Und Maharsha ist deshalb auch so wichtig, weil er eben sehr viel zu Agada geschrieben hat, während viele andere Quellen eben viel weniger oder gar nicht zu Agada geschrieben haben. Und deshalb ist es eine der Standardquellen, wenn man davon spricht. Und Maharsha betont, dass in Wirklichkeit dieser Verse nicht über den Schutz des Körpers sprechen. Sie handeln nicht davon. Sondern, wie wir gesehen haben, geht es um einen geistigen Schutz. Man soll sich geistig schützen. Na, was machen wir jetzt? Ein Kommentar, Rabbi Mordechai Jaffe, der hat 10 Werke geschrieben und er hat sie die Levushim genannt, die Kleider. stützte sich dabei für die Nomenklatur seiner Werke auf einem Vers in Megillat Esther. Als der Krieg gegen Haman und seine Partei gewonnen wurde, und dann wurde Mordechai einer der wichtigsten königlichen Ratgeber. Und dann, Mordechai yatzam lifnei ha-melech, Mordechai ging hinaus und vor dem König, bilwusch, mit diese und jene Kleider. Und es gibt dort 10 Begriffe. Und das hat Rabbi Mordechai Jaffa dann für seine Bücher genutzt. Jedenfalls, einer der Levushim, wie man das nennt, einer der Kleider, ist sein Kommentar zu Shulchan Aruch. Und der Levush schreibt dann in seinem Kommentar zu Shulchan Aruch, dass dieser Halacha nicht von der Tora ist. Es steht zwar in der Tora, aber die Verordnung, sich selbst zu gesund zu halten, zu hüten, ist nicht eine biblische, sondern eine rabbinische Verordnung. So sagt Rabbi Mordechai Jaffe. Ich möchte übrigens zeigen, das habe ich ja versprochen, eine der Abschnitte zeigen, wo das dann eine Rolle in der Halacha spielt. Das ist Shulchan Aruch, Yoredea, Kuftet Sein, 116. Es gibt hier eine Menge kleine Absätze. Ich habe hier diesen Absatz gewählt. Zarich Lisaher, man muss aufpassen, Achtung geben. Militen Maot befehle, keine Münze im Mund zu legen. Shema Yesh Alem Rok Yaveshel Mukeshrin. Vielleicht gibt es einen Kranken, der darauf gespuckt hat und es ist darauf ausgetrocknet, aber es ist noch immer dort. Und man kann krank werden davon. Velo Yiten Pas Yadot Achat Shechiav Shema Naga Yadot Bem Zura O Bem Samra. Man soll nicht einfach seinen Körper überall mit den Händen, also jetzt Covid-Zeit, wo wir davon sprechen, dass wir unsere Hände fortdauernd desinfizieren und waschen, mit Seife waschen sollen. Dann sagt er, aufpassen, vielleicht hat man was berührt und man hat eine Krankheit auf den Händen, weil ich sich selbst krank machen. Übrigens, er schreibt das noch vor, dass man wusste, dass Krankheiten mit Infektionen übertragen werden. Ja, es gab doch kein Wort dafür. Man war eigentlich überzeugt in jener Zeit, es gab verschiedene Theorien der Krankheit, aber die führende Theorie war, dass man eigentlich von der Luft krank wird. Ja? Und damit meinte man nicht, dass man Aerosole mit Bakterien oder Viren einatmen kann, sondern einfach, es gibt gewisse gute Atemluft und schlechte Atemluft. Und trotzdem sagt Rabbi Yosef Karo hier, Achtung, man hat vielleicht etwas mit den Händen berührt oder vielleicht hat ein Kranke hier gespuckt. Und deshalb soll man darauf aufpassen. Man soll auch nicht unter dem Bett Nahrung lagern. Weil es gibt dort ein Ruach Ra, das ist ein Thema für sich, was das bedeutet. Wörtlich übersetzt das heißt es ein schlechter Geist, aber man kann viel darüber sprechen. Und das ist jetzt vielleicht das Interessanteste für uns. Man darf nicht ein Messer, man will ein Messer irgendwo aufbewahren, man tut das durch den, dass man es einfach in eine Zitrone oder in einen Etrog stecht. Wenn vielleicht jemand das nicht sehen, dass hier ein Messer ist, wird darauf sitzen und sich verletzen oder sogar daran sterben. Haga, dann fügt Rabbi Moshe Israel es hinzu, sagt der Kommentar. Man soll überhaupt darauf Achtung geben, sich von allen Dingen, die den Menschen gefährden können, fernhalten. Kisakanta Hamira Mesura, sich zu gefährden, ja, ich falsch übersetzt. Kisakanta Hamira Mesura, es ist noch strenger, wie mit Gefahr umzugehen, als wie mit der Gefahr einer Verletzung der Halacha umzugehen. Also, und wenn wir schon immer darauf achten, nicht irrtümlicherweise eine Halacha zu verletzen, dann sollen wir umso mehr achten, uns nicht irrtümlicherweise zu gefährden. Wenn wir einen Safek haben, wir haben einen Zweifel, ist es nicht sicher, dass etwas gefährlich ist. Aber vielleicht ist es gefährlich. Wenn es vielleicht nicht koscher ist, essen wir nicht. Wenn es vielleicht gefährlich ist, sollen wir auch aufpassen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Beispiele, wie das ist. Und Levush kommentiert darauf und sagt, das ist mit Rabbanan. Gut, zu sagen, dass das mit Rabbanan ist, ist ein bisschen eine Erlösung. Es löst unser Problem, Ja, wie kann es sein, dass ein römischer Offizier uns diese Halacha lehrt? Und die Antwort ist, der römische Offizier hat sich geirrt. Das steht gar nicht in der Tora. Nur er hat im Grunde genommen recht. Ja? Nur ich habe nun dennoch ein kleines Problem damit. Was heißt das? Haben unsere Weisen das dann später verordnet, weil der römische Offizier das gesagt hat? Hatten unsere Weisen das früher verordnet? Das ist irgendwie nicht ganz schlüssig. Und deshalb schlägt Rav Asher Weiss, er hat eine Theorie, die er für verschiedene Halachot auch und Mitzvot und jüdische Werten gezeigt hat. Er hat eine sehr interessante Theorie. Ich würde mal sagen, ich kenne gewisse Talmidei Chachamim in Wien, die Rav Asher Weiss zwar beirren, aber sich auch von ihm ein bisschen genervt fühlen. Warum? Weil er ein bisschen manchmal zu originell ist. Also er hat, originell ist nicht das richtige Wort. Es gibt ein Adjektiv hier, das ich hier anwenden kann. Er ist manchmal zu sogenannt balabatisch. Was heißt balabatisch? Ein Balabait ist ein Bürger, jemand, ein Mitglied der Gemeinde, ein Laie. Er tönt ein bisschen wie ein Laie, aber ist ein gewaltiger Talmid Chacham. Was meine ich, er tönt wie ein Laie? Im halachischen Diskurs schauen wir sehr häufig auf sehr, sehr feinen Dingen. Und wir versuchen, Kategorien zu schaffen. Und sie haben Folgen. Man analysiert Dinge, also wie geht Halacha vorwärts? Die Halacha ist ja im Stein, mehr oder weniger in Stein gemeißelt. Aber wir vergleichen. Und der Vergleich ist etwas Lebendiges. Und damit kann Halacha relevant bleiben. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir sehr, sehr, sehr auf diese Einzelheiten achten, damit wir wissen, wie Vergleiche zu machen. Nehmen wir als Beispiel jetzt einen alten Vergleich, aber als Beispiel, wie Toladot von einem Malacha von Shabbat mit der Av Malacha verbunden ist. Ja? Eine Tolada ist ein abgeleitetes Verbot. Aber es ist das gleiche Verbot, es ist nur eine abgeleitete Kategorie. Das heißt, es ist verboten zu sehen. Und was geschieht, wenn ich sehe? Ich sorge dafür, dass Pflanzen wachsen. Und was geschieht, wenn ich die Pflanze bewassere? Dann sorge ich auch, dass sie wächst. Entsprechend ist Bewässern eine Tolada, ein Kind von Sehen. Sehen ist von der Tora am Schabbat verboten, Bewässern ist auch am Schabbat von der Tora verboten. Es ist nicht weniger verboten, es ist gleich verboten, aber es ist das eine vom anderen abgeleitet. Wie kann ich das ableiten? Weil ich eine halachische Definition entwickle, ja, was genau Sehen heißt, und dann kann ich sagen, ah, das ist Sehen, deshalb ist Bewässern gleich. Ich hätte auch Sehen anders definieren können, nur die Halacha definiert Sehen so. Hätte die Halacha Sehen in Funktion von einem Samen, von einem Körnchen definiert, dann wäre Bewässern am Schabbat nicht von der Tora verboten. Ja, also viel ist von diesen Definitionen abhängig. Und das ist standard-halachische Analyse. Rav Asher Weiss aber nimmt manchmal drei Schritte zurück und ist bereit zu gestehen, dass nicht alles in den Kategorien sehr genau passt. Und dann findet er Definitionen, die überragend sind. Und das findet er auch hier und sagt Folgendes. Vielleicht ist es doch von der Tora verboten, aber nicht als Tora-Verbot. Was ich meine ist, nirgends sagt die Tora, du sollst dich nicht gefährden. Das gibt es in der Tora nicht. Übrigens füge ich hinzu, es wäre auch nicht möglich, dann Ausnahmen zu machen. Hätte die Tora gesagt, du darfst dich nicht gefährden, dann hätten wir auch keine Ausnahmen, zum Beispiel, um gewisse Mitzvot zu erfüllen, wenn man manchmal eine kleine Gefahr in Kauf nehmen darf. Oder für die Arbeit, wo wir häufig Risiken in Kauf nehmen. Ja? Das wäre nicht möglich, hätten wir ein ausdrückliches Tora-Verbot. Aber es gibt kein Tora-Verbot. Was es statt dem gibt, sagt Rav Asher Weiss, sind zahlreiche Stellen, und da gibt es verschiedene Beispiele, zahlreiche Stellen, aus denen wir diese Werten entnehmen. Wo es klar ist, dass die Tora will, dass wir auf uns achten. Und vielleicht ist das, wenn ich Schmartem oder Odenach Shotechem, ein Ausdruck, ja, von der gleichen Idee. Man muss vor geistigen Gefahren achten. Und das ist da sozusagen eine Erweiterung vom Begriff, den wir alle intuitiv verstehen, sich körperlich nicht zu gefährden. Dann sagt Gott, ja, das habt ihr alle akzeptiert, dass ihr euch selbst nicht gefährden sollt. Ja? Stimmt, habt ihr akzeptiert? Geistig sollt ihr euch auch nicht gefährden. Das ist so ein bisschen, wie das zu verstehen ist. Interessant ist, es gibt auch noch eine andere, es gibt auch zahlreiche rabbinische Geschichten, die das auch irgendwie unterstützen. Es gibt eine Regel, die heißt En Somchin al Hanes, man darf sich nicht auf einem Wunder verlassen. Interessant ist die Geschichte in Talmud Traktat Tanit. Diese Geschichte habe ich zu Shavuot erzählt und ausgelegt, aber das war dann nicht aufgenommen, weil es ja Shavuot war und nicht alle waren dabei. Chonya Magel hat einen Kreis rund um sich dann umkreist, eine Bat vor Gott und sagte, ich gehe hier von hier nicht weg, bis es regnet. Und es ein bisschen geregnet und sagte, nee, es reicht mir nicht. Du musst Regen bringen, um die Zisternen zu füllen. Er sagt, fangen sehr, sehr, sehr stark zu regnen. Und es war zu viel. Und man hat dann von ihm gebeten, sogar, dass er beten soll, ja, dass er aufhören soll. Und man erklärte, für sowas kann man nicht. Aber es hat doch so viel geregnet und trotzdem gekommen ist zu ihm. Er möge doch beten, dass es aufhören soll. Er hat dann gebetet und gesagt, liebe Gott, auch das ist nichts, was wir brauchen, sondern ein Regen, der Segen bringt. Und der Nasi ließ ihm wissen, sagte, eigentlich hätte ich dich jetzt im Bann legen müssen. So agiert man nicht. Aber du bist, ja, du bist dieser Typ, dieser besondere Typ. Du bist wie ein Teil vom inneren Haushalt bei Gott. Und naja, ich muss das halt akzeptieren. Und wir sehen hier diese sehr starke Abneigung gegen diese Idee, dass wir ein Wundermacher haben, sondern all unsere Probleme lösen sollen. Es gibt auch noch andere Geschichten. Im Allgemeinen haben wir uns nicht auf Wunder zu verlassen und nicht auf Wundermacher. Auch wenn es große Tzaddikim gibt, die sehr wirksame Gebeten sprechen können, beten sollen wir, von Tzaddikim lernen sollen wir, die Brachot von Tzaddikim je nachdem einholen, kann auch mal gut sein. Aber sich darauf verlassen sollen wir nie. Das dürfen wir nicht. Sondern wir müssen in der Welt so funktionieren, wie Gott diese Welt für uns erschaffen hat. Und ja, das heißt nicht, dass wir nicht hoffen dürfen, dass ein Gebet in Erfüllung kommt. Wir dürfen nicht Sicherheit haben. Die Gemara in Brachot, die ich gezeigt habe, ein bisschen früher auf der gleichen Seite, wird ausdrücklich gesagt, dass wenn jemand zu intensiv betet, dass das auch ein Problem ist. Weil Menschen werden so intensiv beten, dass sie dann überzeugt sind, mein Gebet muss ja gut ankommen. Und nicht immer kommt es gut. Nicht immer, manchmal sagt Gott nein. Und deshalb darf man gar nicht. Also es gibt eine, das wäre es der Corollary, ja, was zusammen mit dieser Pflicht geht, dass wir auf unsere Gesundheit zu achten haben, uns zu schützen haben, ist auch, dass wir uns nicht auf Wunder verlassen dürfen. Aber es gibt kein Verbot in der Tora, der explizit so ist. In der Halacha ist es schon verankert. Und die Halacha hat genug Flexibilität, um zu sagen, es ist generell verboten. Aber ja, es gibt Situationen, wo es erlaubt ist, ein gewisses Maß an Gefahr zu akzeptieren. Und deshalb ist es kein Tora-Verbot, aber es ist doch ein Tora-Verbot. Das ist das Argument von der Rashi Weiss. Es ist nicht ein explizites Verbot, nicht ein technisches Verbot, aber es basiert auf den Werten der Tora. Und es ist klar, dass es der Wille der Tora ist, dass wir auf unsere Gesundheit achten, dass wir auf uns selbst achten. Warum ist das Ganze wichtig? Ja, am Ende ist es ja verboten, sich zu gefährden. Es ist sehr wichtig, weil wir auch Prioritäten setzen müssen. Wenn jemand sagen würde, naja, ich habe ein Lumbago und wenn ich jetzt in der Sukke sitze, habe ich so eine 2% Wahrscheinlichkeit, dass ich dann Rückenschmerzen haben werde. Das ist mir zu viel, 2% Rückenschmerzen. Also Entschuldigung, irgendwann geht es nicht mehr. Wenn ich 50% Rückenschmerzen bekomme, dann ist es vielleicht doch besser, zu Hause zu bleiben. Oder wenn die Rückenschmerzen anfangen, muss ich nicht mehr in der Sukke bleiben. Aber einfach das Gesundbleiben so hoch aufzubauen, als ob das eine der wichtigsten Torah-Geboten ist und das bricht als alles andere, dann bleibt es nicht mehr der Torah stehen, weil ich kann alles eigentlich aus gesundheitlichen Gründen irgendwie ausschließen. Das geht nicht. Ja? Die Gesundheit sollen wir hüten, wir sollen auf uns achten, wir sollen uns schützen, aber wir müssen auch verstehen, dass es es gibt unterschiedliche Werte, die miteinander manchmal im Konflikt stehen. Und da mussten wir das vernünftig verhandeln. Und dieser Vernunft ist der Vernunft der Halacha. So, das ist, was ich eigentlich für heute vorbereitet hatte. Und ich hoffe, Sie bleiben alle gesund. Und trotzdem, dass Sie sich bitte nicht gefährden sollen, hoffe ich, Sie haben schöne Ferien.